so ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt, ja, das ist ja alles nur Technologie. Aber Technologie, das haben sie irgendwann im Griff und haben da auch eine gewisse Reife. Aber die Transformation, da ist der Mensch eigentlich der entscheidende Faktor.
Das Unternehmen Otto Bock ist ein weiterer sogenannter Hidden Champion im Digital Makers Podcast. Der Weltmarktführer für Orthopädie und Prothetik aus dem niedersächsischen Duderstadt schaut auf eine Unternehmenshistorie von nun über 100 Jahren zurück. Mein Name ist Jakub Slawinski und heute spreche ich mit Güngor Kara, dem Chief Digital Officer von Otto Bock, über die Bedeutung von Digitalisierung im Feld der Medizintechnik. Genauer schauen wir hinter die Kulissen von technischer Produktinnovation, aber natürlich auch Prozess- und Geschäftsmodellinnovation. Denn entlang der sogenannten Patient Journey, also begonnen beim Maßnehmen, über die Herstellung und auch Nutzung von Prothesen, die übrigens für die PatientInnen natürlich höchst emotional ist, digitalisiert Otto Bock an mehreren Stellen. Scan to Walk nennt Otto Bock diesen Prozess, der mit Technologien wie unter anderem Scannern, 3D-Druckern und Bewegungssensoren den Behandlungspfad für alle Beteiligten verbessert. Wir erfahren auch, welche Rolle Datenerfassung dabei spielt. Denn diese ist nicht nur für die Prothesenanpassung, sondern insbesondere für den Nachweis eines sogenannten Rehabilitationsvorteils gegenüber den Krankenkassen wichtig. Wo geht also die Zukunft von Prothesen und Orthesen hin? Werden wir bald viel mehr Exoskelette im Alltag sehen? Ich bin ehrlicherweise beeindruckt von dem Innovationsgrad und natürlich auch dem Gesellschaftsbeitrag von Otto Bock aus dem Gespräch gegangen und wünsche nun viel Spaß beim Hören.
Hallo Herr Kara und willkommen beim Digital Makers Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir über ein Thema zu sprechen, das nicht nur sehr emotional für die Betroffenen ist, sondern fairerweise natürlich auch über Digitalisierung und die Bedeutung für Otto Bock. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Herr Slawinski. Freue mich auch, hier zu sein und Einblicke auch geben zu können an den ganzen Themen, an denen wir arbeiten und auch an den Zukunftstrend, die jetzt schon Realität sind.
Genau, Herr Kara, wenn ich an Otto Bock denke, dann bevor ich an Digitalisierung denke, muss ich natürlich an das Bild, das man von Prothesen und Orthesen hat. Denn fairerweise reicht die Bandbreite, die man so kennt, von irgendwie einem Plastikstumpf, den jemand am Arm hat, bis hin zu einer Hightech-Prothese aus einem ganz besonderen Material, mit dem man schneller laufen kann als ein Normalsterblicher, würde ich so behaupten. Deswegen wäre es super, bevor wir starten, über Digitalisierung bei Otto Bock zu sprechen, vielleicht einen ganz kurzen Exkurs. Wie funktionieren denn überhaupt Prothesen und Orthesen? Weil ich kann mir vorstellen, dass auch dort schon eine Menge Technologie und Produktinnovation enthalten ist.
Ja, grundsätzlich die Unterscheidung zwischen Orthesen und Prothesen ist, bei Orthesen sind die Gliedmaßen noch vorhanden, aber eingeschränkt funktionsfähig. Und die Orthesen haben dann zum Beispiel eine unterstützende, eine heilend therapierende Aufgabe. Und da ist es dann halt dann eher so, dass sie halt dann temporär getragen werden. Bei einer Prothese ist es eher so, dass durch ein Trauma, klassisch auch vielleicht durch einen Unfall, man dann halt dann entweder den Unterschenkel, Arm oder andere Körperteile halt dann nicht mehr hat und dementsprechend dann dauerhaft mit einer Prothese versorgt wird. Mhm. Die Prothese, genau wie die Orthese, ist hauptsächlich dann von Orthopädietechnikern dann halt dann angelegt, die wiederum dann ihre Fachexpertise haben. Also da gibt es auch nochmal spezielle Ausbildung und spezielles Know-how für die einzelnen Indikationen. Und innerhalb dann von den Prothesen gibt es dann halt dann die klassischen, die man halt dann so vielleicht aus der Vergangenheit Funk und Fernsehen dann halt dann so kennt. Und dann gibt es dann natürlich dann die Hightech-Varianten, die sich dann da unterscheiden aus dem Material. Zum Beispiel wird sehr, sehr viel da auch mit Carbon gearbeitet. Und dann gibt es dann wieder die elektromechanischen Prothesen, in denen dann auch die künstliche Intelligenz dann halt dann auch die Teilsteuerung mit übernimmt und dadurch dann halt dann auch einen ganz harmonischen auch Ablauf, auch einen Bewegungsablauf dann dahin bekommt. Und so teilt sich das dann an noch viel mehr kleinere so Untergruppen halt dann da auf. Das Schöne dann dabei ist, man findet immer die richtigen Anwendungsfelder dann halt dann für den Patienten, weil jeder ist in seiner Anatomie und in seinem auch Mobilitätsbedürfnis immer ganz anders. Also ein 20-Jähriger versus ein 80-Jähriger ist dann wieder anders. Und auch von den Freiheitsgraden, die man halt dann da braucht, auch im täglichen Einsatz. Es gibt auch viele, die auch arbeiten und im Arbeitsleben aktiv sind, auch körperlich aktiv sind. Und die brauchen dann halt dann da auch ihre speziellen Untergruppen an Versorgung von Orthesen oder Prothesen.
Ja, wo Sie das sagen, sprechen Sie es für mich genau an. Der große Unterschied zwischen reiner Produktinnovation, der ja gerade von Ihnen beschrieben an den Prothesen und Orthesen schon auch für den, ich sag's mal, für das laienhafte Auge von außen irgendwo wahrnehmbar ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass digitale Transformation und Digitalisierung für Ottobock nicht nur Produktinnovation bedeutet, sondern auch Prozessinnovation und Geschäftsmodellinnovation.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist so etwas, das würde man jetzt so von außen nicht gleich sehen, weil man sieht dann ein herstellendes Unternehmen. Mhm. Und Ottobock ist mehr als ein Hersteller von Produkten. Wir haben neben Orthesen und Prothesen auch ein Bereich Industrials, da geht es um Exoskeletons, mit denen wir dann halt im Geschäftsumfeld, also sprich nicht im Privatgebrauch, sondern im Umfeld, zum Beispiel in Lagerräumen, in Lagerhallen, in Bereichen des Automobil- oder Luft- und Raumfahrtindustrie dann halt dann auch über Kopfarbeiten dann halt dann da ermöglichen. Und so haben wir dann über die Jahre hinweg auch die Produktpalette dann weiterentwickelt. Plus wir haben dann halt dann auch in den USA auch eigene Sanitätshäuser, in Europa auch, wo wir halt dann nah am Patienten dran sind. Und dann, das ist über knapp über 102 Jahre hat sich das erarbeitet. Und die Frage, die man sich dann auch bei Ottobock vor etlichen Jahren gestellt hat, ist es so, reicht es aus, dann halt dann wirklich auf Produktebene inkrementell zu innovieren? Oder ist die Summe aus 1 plus 1 auch 3, wenn wir das smart miteinander verbinden? Und das führt uns dann halt dann dahin, dass wir dann halt dann Innovationen vorangeschoben haben, die sich gegenseitig unterstützen und typische Netzwerkeffekte, würde man so in der digitalen Welt dann da sagen, mhm. Die dann wiederum mit dem Produkt und dann dem Pfad des Patienten, der dann eine Therapie, eine Reise vom Customer Journey, nennt man das so auf Neudeutsch, vom Erstbesuch beim Arzt bis zur dauerhaft guten Versorgung und Erhöhung der Mobilität hinbekommt, dass man eher in diesen Dimensionen denkt. Ja, und dann kommen wir gleich in so Plattformgedanken, aber das sind dann keine Amazon-Plattformen, wo man da halt dann Ware austauscht, sondern das sind eher so Plattformen, wo man halt Menschen in ihrem Lebensabschnitten dann halt dann wirklich nachhaltig unterstützt. Und da sind wir dann da fokussiert dann dran, auch mit meinen Teams, an diese Lösung auszuarbeiten.
Und genau dieses Thema soll auch für heute der inhaltliche Fokus von dieser Folge Digital Makers sein, denn Sie hatten schon erwähnt das Wort Customer Journey. Und ich muss fairerweise zugeben, mich hat dieses Wort in dem Kontext emotional natürlich auch schon mitgenommen, denn von Customer Journey zu sprechen in dem Kontext, ja, ist vielleicht theoretisch richtig. Man spricht aber auch von Customer Journeys beim Schuhkauf oder bei der Smartphone-Auswahl ja. Oder sonst irgendwie. Und egal, ob es ein Unfall ist oder eine Krankheit, die eine Prothese im Endeffekt dann erfordert, für mich ja. Sind das halt unschätzbare emotionale Folgen für den oder die Betroffene. Mhm. Und vor allem, ich finde es wirklich bemerkenswert, was Ottobock da tut und wie sie im Endeffekt die gesundheitliche Versorgung ganzheitlich vom Unfall bis hin zum Tragen und über die Herstellung natürlich, bis hin zum Tragen und Anpassen dieser Prothese sich annehmen und dort auch Technologien, Plattformen etc. einsetzen wollen und so ein normales Leben im Endeffekt ermöglichen. Und deswegen über diesen Behandlungspfad, nennt man es, glaube ich, medizinisch korrekt, würde ich heute gern mit Ihnen sprechen und wie Ottobock diesen digitalisiert, was für Technologien dort Einfluss nehmen, aber auch was für Prozesse verändert werden müssen, weil Ich kann mir vorstellen, dass so eine Prothese wahrscheinlich ehemals per Gipsabdruck, wenn überhaupt, oder ja lange, lange her vor einfach nach Gefühl irgendwie angepasst wurde und das war's. Und das kann ich mir vorstellen, dass das heute anders aussieht.
Absolut, ja. Das ist nach Land zu Land unterschiedlich, wo dann auch die Fähigkeiten auch entsprechend ausgearbeitet sind, also in Deutschland und in Westeuropa. Da ist man sehr auch in der Orthopädietechnik auch sehr stolz auf die händischen Fähigkeiten. Ja, und die händischen Fähigkeiten, ich habe selber auch im Familienumfeld dann halt dann da gesehen, was dann da aus Gips dann da kreiert wird an Schäften, das ist schon sehr gut. Aber es ist dann aber auch so gut, wie derjenige das an dem Tag auch macht. Also was meine ich damit, wenn ein Patient dann zum ersten Mal zum Orthopädietechniker kommt und der Orthopädietechniker ist in dem Fall unser Kunde und der Patient ist, geht seine Patientenjourney durch. Und wir bei Ottobock versuchen dann den Orthopädietechniker als unseren Kunden zu befähigen, dass er noch bessere und auch digitale Lösungen an den Patienten weitergeben kann, zu befähigen. Und das ist genauso, wie Sie sagten, er kommt rein, das wird dann erstmal per Bandmaß vermessen, dann wird es auf einem Blatt Papier aufgeschrieben, dann vielleicht dann irgendwann später PDFisiert und dann wird dann ein Gipsmodell genommen und dann muss er dann vielleicht 3-4 Mal kommen, bis das finale Gipsmodell halt dann diesen Schaft dann erstellt hat, mit dem er dann halt dann seine Erstversorgung halt dann bekommen hat. Und heutzutage, man kann es so machen, was wir dann halt dann aber gesehen haben, unsere Kunden, das sind die Orthopädietechniker, die brauchen eigentlich Unterstützung, dass sie dann selber auf eine Plattform zugreifen, auf der man dann halt dann mit einem Hochleistungsscanner, also mit einem Handscanner, da halt dann tatsächlich die Körperform aufnimmt und das dann digital automatisch übertragen wird in ein Softwareprogramm, wo dann halt dann eine KI das dann direkt überträgt in eine Designvorlage und auch in einen anatomischen Zwilling. Also das heißt, dann gibt es ein anatomisches Echtbild im Hintergrund aus von dem Patienten und auf dem wird dann die zukünftige Orthese drauf projiziert. Und der Orthopädietechniker kann dann an seinem Laptop, am Bildschirm zusammen mit dem Patienten da halt dann auch noch am einzelnen Linien dann noch verändern, um zum Beispiel um den Tragekomfort dann noch zu verbessern, wenn er weiß, wofür die Orthese auch verwendet wird. Und wenn das getan ist, das dauert auch nur ein paar Minuten, geht es dann als digitale Bilddatei an den 3D-Drucker bei uns in der Zentralfertigung und wird dort für den Patienten spezifisch erstellt. Und dadurch gibt es nur noch einen zweiten Termin, bei dem dann halt dann die Anprobe dann durchgeführt wird und dann war es das. Ja, und diese zwei Schritte sind wesentlich weniger als die 4-5 anderen, wo man dann halt dann auch wesentlich mehr Zeit investieren musste in Gips anlegen, trocknen lassen, abnehmen etc. Und der weitere große Vorteil ist, wir haben alleine nur in dieser Kette, und die Kette geht bei uns noch länger, alleine nur in dieser Kette haben wir dann halt dann auch dann dem Orthopädietechniker die Möglichkeit zu geben, dass er den Erstscan an dem Tag, das hat er digital dann archiviert. Das heißt, er kann in den nächsten Jahren das wieder vergleichen. Hat sich der Stumpf zum Beispiel verändert? Hat sich der Durchmesser verändert? Da gibt es auch starke Schwankungen über die Zeit. Dann kann er die Datei auch des Bauens von dem 3D-gedruckten Bauteil, die haben wir bei uns. Daraus heraus können wir dann auch dann sehen, wie müssen wir auch unsere Produktion steuern, welchen Drucker können wir dann halt dann da verwenden. Also das heißt, wir können unsere eigene Produktionskette auch auf den Bedarf, der dann da kommt, auch über die Zeit dann wächst und sich verändert, immer wieder anpassen. Und das Dritte ist dann halt dann wirklich dieses Fitting dann durchzuführen und das auch dann digital das abzulegen, sodass man auch sofort dann sehen kann, wie gut war das, was aus dem Scan und dann aus dem Modellieren und 3D-Drucker gekommene Produkt dann tatsächlich in Hinsicht auch der Mobilität dann für den Patienten. Hat ihm das dann entsprechend dann geholfen und oder nicht? Und da können wir dann halt dann auch einen, wir nennen das bei uns so Closed Loop fahren, indem wir halt dann auch über die Jahre immer wieder Verbesserungen, also das heißt, wir können dann unsere eigenen Abläufe und Verbesserungen noch weiter optimieren, um dann noch bessere Lösungen auch für Patienten und Orthopädietechniker dann zu liefern. Und das ist ein absoluter Gamechanger, weil die allerwenigsten wären selber in der Lage, also ich rede gerade von Orthopädietechnikern, sich selber dann die Scanner, die Scans und Modelliersoftware dann zu schreiben, die 3D-Drucker dann halt dann anzubinden. Und wir reden dann da von industriellen 3D-Druckern. Die kosten so zwischen 200 bis 600.000 Euro. Also das stellt man sich eigentlich auch einfach nur mal so hin. Da haben sie dann eigentlich ein Investitionsvolumen nur für ein Sanitätshaus und Orthopädietechniker. Das lohnt sich gar nicht, so viel zu investieren, weil da kann man dann eher auf eine Plattformlösung dann zugreifen und hat die dann sozusagen jederzeit on-demand verfügbar und kann dann aber das Know-how, was man hat, und das ist das Wichtige, dass der Orthopädietechniker sein Know-how einbringt, und das ist bei der Anpassung am Bildschirm zusammen mit dem Patienten, wo sie halt dann auch über die Einsätze vom Patienten in nächster Zeit dann halt dann da reden, da kann er wesentlich mehr Zeit verbringen. Das heißt, er verbringt weniger Zeit in der Werkstatt und einfach mehr Zeit mit dem Patienten. Und das ist für uns auch ein großer Teil der digitalen Transformation. Es ist nicht nur das Ablösen von digitalen Prozessen versus analogen, es ist auch die Erhöhung von wertvoller Zeit, also Value Time, dann zwischen dem Orthopädietechniker und dem Patienten.
Phänomenal. Also allergrößten Respekt für allein das wirklich bildliche Beschreiben von Erfassung bis hin zu Fertigung und dann auch Nutzung einer solchen Prothese. Aber viel wichtiger noch der Entlastung des Patienten erstens und natürlich auch, dass man den Handwerker sich fokussieren lässt auf das, was er wirklich gut kann und gut macht. Ja. Wo kam denn dieser Impuls her, dass Ottobock diese ganzen Kompetenzen oder den ganzen Behandlungspfad digital abbilden will?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil da menschelt es dann halt dann wie auch bei uns ganz normal, weil wir haben dann auch in dem Verbund, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir haben ja unterschiedliche Sparten, also von Exoskeletons bis Prothesen ist bei uns ganz, ganz groß, aber auch Sanitätshäuser. Und da gibt es dann halt immer wieder Menschen, die wollen die Extrameile gehen, ja, und die gehen die Extrameile nicht, um andere zu beeindrucken, weil sie halt dann intrinsisch motiviert sind. Und so haben wir zum Beispiel zwei Sanitätshäuser, eins in Süddeutschland, Firma Polich in Traunstein und Chablot in der Nähe von Grenoble, die dann halt dann schon früh damit auch rumexperimentiert haben mit solchen Lösungen und Teile der Lösung bei sich schon implementiert haben. Aber Teile der Lösung bringen nicht das gesamte Ergebnis. Und so, dass wir dann halt dann auch die innovativen Kollegen auch aus unserem Hauptsitz in Duderstadt, das ist in Südniedersachsen, halt dann mit denen verbunden haben. Und so ist dann halt dann auch Innovation erschaffen. Ja. Das Unternehmen selber ist ja, was Innovation in den Hauptfeldern geht, sehr, sehr gut. Aber hier auch durch die Vernetzung und auch das Zusammenfügen von unterschiedlichen Kompetenzen, Sichtweisen und Lösungsmitteln kam man dann so drauf, das war vor meiner Zeit, dass man überhaupt dann diese Kette dann aufbilden konnte.
Und welche Kompetenzen konkret musste Ottobock dafür aufbauen? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich ein massiv höheres Aufkommen an allen Tech-Kompetenzen erfordert. Wie ist Ottobock das angegangen?
Ja, das waren zwei Lösungen oder zwei Pfade. Einmal haben wir gesehen, dass wir dieses typische Innovators-Dilemma, wenn man in seinem Feld sehr, sehr gut ist, dann bleibt man auch in dem Feld dann da bestehen. Und das hindert aber auch zusätzliche Innovationen. Ja. Und so haben wir vor circa 3,5 Jahren auch die digitalen Startups gegründet. Das sind so, abteilungsübergreifende Zusammenschlüsse von Experten, die Themen angegangen sind und das rausgeschält aus dem Tagesablauf. Und dadurch, dass man da halt dann diesen Freiheitsgrad geschaffen hat, konnten dann diese Innovationen auch wirklich fokussiert vorangetrieben werden. Eine Lösung ist zum Beispiel unser Team Connected Prosthetics. Die haben dann die sehr performanten, sehr leistungsstarken biomechanischen Prothesen dann weiterentwickelt mit Sensorik, dann über ein ID-Management dann den Patienten zur Verfügung gestellt, sodass die überhaupt sehen konnten, wie leistungsfähig ist jetzt gerade meine Prothese, muss ich zum Service in den nächsten 6-12 Monaten und gibt es dann Firmware-Update. Und das hat man halt dann da geschaffen, indem man die Leute aus dem Tagesgeschäft dann rausgenommen hat und nicht gesagt hat, das ist jetzt nochmal ein Add-on, sondern da könnt ihr frei gestalten, das ganze Thema. Und das waren Unternehmensentscheidungen, die wirklich auch für uns dann richtungsweisend war, weil so hatten wir dann halt dann im Unternehmen noch die Möglichkeit, diese Startups zu setzen. Das Zweite, was das dann mit befeuert hat, war, dass man gesehen hat, die Startups an sich sind gut, aber die sind zu stark eigentlich aus der eigenen Mannschaft besetzt worden. Und so, dass ich dann sukzessive auch weitere echte zusätzliche Digitalkompetenz mit reingebracht habe. Und so konnte tatsächlich ganz neue Innovationen geschehen. Also das heißt, wir haben von 3D-Druckexperten bis hin zu Industrie 4.0-Experten etliche Data Scientists, Data Analytics-Experten mit reingenommen, Low-Code-Experten mit reingenommen. Und dann passiert, wenn man da halt dann auch auf diese Teamvermischung, sodass dann wirklich aus einer Gruppe dann ein Team wird, dann halt dann noch mehr Innovation, weil man nutzt dann die neuesten digitalen und technologischen Lösungen, um dann halt sehr kunden- und patientenzentrisch auch zu entwickeln. Und das in einer geschützten Umgebung, wo man da nicht oder wo man sich auch nicht ablenken lässt, weil andere Themen dann eine höhere Prio haben, sondern wo man wirklich Innovation vorantreiben kann. Das waren die beiden Erfolgsfaktoren.
Das klingt genial, weil ich muss mich gerade zurückerinnern an die allererste Folge Digital Makers. Da haben wir mit Philipp Depureux gesprochen, der, kennen Sie wahrscheinlich, jemand, der sehr viel Erfahrung in digitaler Transformation, vor allem bei Mittelstandsunternehmen hat und der, ich muss schon sagen, predigt fast genau das, einzelne Teams dediziert wirklich frei laufen zu lassen, separieren von der Kernorganisation, wenn möglich sogar geografisch separieren, dass diese sich wirklich auf ein Thema konzentrieren können, aber dort diese Teams auch zu durchmischen und auch mit ganz anderen Incentives und KPIs auszustatten als die Kernorganisation, um dann erst, nachdem diese was entwickeln, es zurück in die Kernorganisation zu bringen. Also da, ja, Philipp würde wahrscheinlich sagen, alles richtig gemacht.
Ja. Ja, genau. Also ist aber kein Selbstläufer, kann ich dann echt sagen. Also man muss dann schon diesen Digital Entrepreneur Mind dann da reinbringen, gleichzeitig dieses Team denken und gleichzeitig muss man darauf achten, dass sich das Team selber nicht abschottet von dem großen Ganzen, weil es ist ja ein Teil. Ja, wir haben ja zwar eine Zellteilung, aber gehört ja zum Gesamtorganismus dann dazu. Und da kann man auch viel, viel davon verwenden. Also wir nutzen auch viele Ressourcen auch von Otto Bock. Nachdem wir das dann sauber aufgesetzt haben, ist es dann wirklich up and running. Also das ist wie so ein Schwungrad. Da muss man einmal dran drehen, ja, dass da so einen Energieimpuls reinstecken. Aber wenn es dann halt dann da läuft, ist schon sehr stabil dann.
Zum Thema Laufen, was ist denn nicht so gut gelaufen? Weil in der Theorie funktioniert natürlich alles immer ganz gut. In der Praxis sieht es immer anders aus. Wo gab es denn eventuell kleine Hürden, die Otto Bock überwinden musste? Seien es jetzt technische oder ich kann mir halt vorstellen, dass ein Patientenprozess oder der Durchlaufprozess, der seit Jahrzehnten wahrscheinlich gleich war, also von Arzt zu Orthopäde, zu Herstellung etc., ob es da eventuell Hürden gab, die Adaption und Akzeptanz dieser neuen Lösung von Otto Bock durchzubrechen.
Ja, also das Letzte, was Sie ansprechen, das ist definitiv ein Thema und wird uns auch weiter beschäftigen. Ja, der alte Spruch, wenn man ganz vorne ist, dann ist man auch ein bisschen allein. Das heißt, manchmal muss man innehalten und auch die anderen abholen und das gilt natürlich auch für uns, weil die Lösungen, die wir haben, die sind schon, ja, weltweit sind wir da sehr weit vorne dabei. Also da gibt es nicht viele Unternehmen, die uns da die noch weiter sind von den Lösungen in unserem Umfeld. Und das bedeutet halt, dass wir, wenn wir auf unsere Kunden, und wie gesagt, das sind so die Orthopädietechniker, die Sanitätshauseigentümer, wenn wir die halt dann da ansprechen, dann verstehen die das auf der einen Seite, was wir dann da vorhaben, rein vom Technischen. Aber dann hat man ja auch Arbeitsabläufe, die über Jahrzehnte gesetzt sind. Ich rede über diese analogen Prozesse. Und dann halt dann den Switch hin zu bekommen. Ja, das ist dann eigentlich auch nochmal die Transformation in der Transformation, weil man selber kann sich wunderbar transformieren, aber wenn man dann auch noch dem Nächsten in der Kette dann hilft, da muss man nochmal ganz anders dran rangehen. Das heißt, es ist dann, das eine ist das Technische, dann muss man natürlich dann kommerziell dann schauen, dass man das einfach macht, dass unsere Kunden dann halt unsere Lösungen dann da nutzen, aber das kriegt man ja auch hin. Und das Dritte und das Entscheidende ist es dann tatsächlich bei den Nutzern, die selber eigentlich so ihre über Jahrzehnte konditionierten Abläufe, dass man die dann ersetzt durch neue und dass die dann auch diese Zeit dann nutzen, die sie dann zur Verfügung haben, tatsächlich, um sie in den Patienten zu investieren. Mhm. Und das ist so die Herausforderungen. Ich glaube, das wird uns noch begleiten, weil wir immer wieder weitere neue digitale innovative Produkte dann da rausbringen. Und das Zweite, was wir dann halt dann da haben, ist natürlich, dass wir auch als Startup Speedboat uns dann halt dann auch intern erstmal finden mussten, auch mit den anderen Organisationseinheiten. Das heißt, auch da mussten wir Kollegen befähigen in einer Sprache, sei es dann Richtung Kunden, sei es dann halt aber auch Richtung regulatorische Behörden, dann halt dann da auch zu übermitteln. Und da hat es dann wirklich die Mischung dann halt dann da gemacht, dass wir das dann da auch im Kleinen dann hinbekommen haben. Und für mich ist Digitalisierung hauptsächlich Arbeiten und Kommunizieren am und um den Menschen herum. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt, ja, das ist ja alles nur Technologie. Aber Technologie, das haben sie irgendwann im Griff und haben da auch eine gewisse Reife. Aber die Transformation, da ist der Mensch eigentlich der entscheidende Faktor. Und wie man den dann entsprechend dann mitnehmen kann, ihm die Vorteile aufzeigen kann, ihm die Hemmnisse abnehmen kann und es ihm einfach macht, dann wirklich damit dann auch zu starten, aber das auch zu unterstützen. Das ist eigentlich eine der Hauptherausforderungen. Und da hatten wir auch dann Erlebnisse von gut bis schlecht, wo wir dann auch selber Lehrgeld bezahlt haben, weil wir auch zu technisch gedacht haben, weil wir auch in dem einen oder anderen Punkt auch ambitionierter waren als die Reife und das Verständnis der Lösung am Markt. Aber das beste und ehrlichste Feedback ist immer das Kundenfeedback. Also da wird jeder eingenordet und da sind wir auch sehr nah und sehr sensibel an dem, was dann da auch an Feedback kommt.
Das Kundenfeedback ist ja häufig das, was zählt, wobei einige Innovatoren wie Henry Ford haben ja auf das Kundenfeedback irgendwie nicht so viel gelegt. da gibt es, glaube ich, diesen Satz, wenn man den Kunden gefragt hätte, was er denn braucht, der hätte ein schnelleres Pferd gewollt statt ein Auto. Aber mit verdammt vielen Punkten, und das muss ich jetzt sagen, die Sie im letzten Absatz erwähnt haben, kann ich aus meiner Vergangenheit im Venture Building absolut Verbindung zu aufnehmen, denn Digitalisierung ist tatsächlich in den meisten Fällen gar keine wirklich technische Herausforderung, denn vieles, was man an Prozessen oder Geschäftsmodellen innoviert, ist jetzt fairerweise kein Deep Tech, das es da erfordert, sondern eher eine organisationelle Änderung und vor allem eine Veränderung im Ablauf oder in dem Fall Behandlungsfahrt. Und das sehen mein Co-Moderator und ich auch irgendwie täglich, denn wir befassen uns ja beruflich mit Smartphones und verändern den Beschaffungsprozess für Unternehmen also weg vom Kauf oder Leasing hin zum Nutzen as a Service. Und da erleben wir genau dasselbe, also jahrelang. Ich will gar nicht das Wort verkrustete, sondern einfach bekannte Wege zu nutzen, die es dazu durchbrechen geht mit einer Lösung, die besser ist für alle Beteiligten, also jetzt natürlich für den Nutzer, aber auch für die Umwelt und Co. Für Otto Bock sehe ich aber noch einen zusätzlichen Aspekt, der von Bedeutung ist, nämlich das Bezahlen der Prothesen. Denn wie wir wissen, bezahlen das wahrscheinlich dann die Krankenkassen. So stelle ich mir das vor. Und ich weiß aus dem Bereich Value-Based Care, dass es immer darum geht, eine Art Rehabilitationsvorteil, also ein Vorteil durch Nutzen einer besseren Prothese, dass man im Endeffekt ein besseres Leben führt oder besser gehen kann oder seltener zum Arzt muss oder KPIs, die es da gibt. Und ich kann mir vorstellen, Sie haben erwähnt, dass gerade bei der Nutzung von den Prothesen und Orthesen auch Daten gesammelt werden. Mhm. Können diese Daten, wenn ja, also welche sind das, wie werden die erfasst, wie werden die verwertet und können die auch dazu benutzt werden, den Krankenkassen oder Zahlern nachzuweisen, dass es eben diesen Rehabilitationsvorteil gibt?
Ja. Also da, das ist ein elementarer Bestandteil von unserer Scan-to-Walk-Plattform. Und was wir da haben, ist das, was ich, ein Teil davon hatte ich ja am Anfang beschrieben gehabt, vom Scan bis zum 3D-gedruckten Bauteil. Wo es dann halt dann spannend wird, ist dann die Zeit dann danach. So wie Sie sagen, dann hat er die Versorgung oder hat die Person die Versorgung. Aber dann geht ja eigentlich das Leben los und die Mobilität muss da ja entsprechend hochgehalten werden oder sogar noch erhöht werden. Und wir haben deswegen in unseren Startups auch neue Produkte entwickelt, wie das Bionic Pro, was dann halt dann zum Beispiel eine sensorbasierte digitale Ganganalyse dann aufnimmt, vermisst und daraus heraus dann gleich die entsprechenden Reports und die Bewegungsparameter von den 6 Sensoren, die dann da angelegt wurden, dann halt dann dem Orthopädietechniker dann zur Verfügung stellt. Und das sind auf einmal Daten und Insights, die hat man nicht. Ja, man hat eigentlich nur das, was der Orthopädietechniker dann sieht und dann über eine Stoppuhr dann halt dann entsprechend dann niederschreibt. Und mit solchen Lösungen sind auch wir als Ottobock in ein neues Feld gegangen, wo wir diese biomechanischen Ganganalysen dann sensorbasiert dann erstellen zur Verfügung und auch mit lernender KI dann halt auch entsprechend deren Deutung optimieren, also anbieten und daraus dann selber dann im Hintergrund auch optimieren können. Und das ist so, da ist man immer noch im Pfad, dass man beim Orthopädietechniker das dann entsprechend dann durchführt. Und danach, der nächste Schritt ist eigentlich, dass man halt dann Trainings- und Rehabilitationsmaßnahmen dann eigenständig dann zu Hause dann durchführen kann. Und diese Ergebnisse, die dann dort erzielt werden, die wiederum fließen dann halt dann ein ein zweites Assessment von Bionic Pro, aus dem man halt dann zum Beispiel dann sieht, was hat sich denn jetzt in den letzten 6 Wochen verbessert? Also waren das jetzt tatsächlich auch die richtigen Maßnahmen? Und dann hat man das eindeutig aus dem Assessment, aus dem Zweitassessment halt dann vorbereitet, dann über das Tool. Also das heißt, wir vermischen da einmal ein Sensor-Hardware-Tool mit einem Erfassungstool, also einer Software, zusammen mit einer AI, die dann diese Reports und auch die Dateninterpretation generiert. Und für mich ist das immer so das magische Triangle, das magische Dreieck, immer Hardware, Software und AI. Ja, und innerhalb von diesem Dreieck bewegen sich dann ein Großteil unserer Innovationen. Und Bionic Pro ist jetzt ein recht gutes Beispiel, mit dem Sie dann nicht nur ein Assessment durchführen können, sondern Sie können dann halt dann mehrere unterschiedliche Assessments durchführen. Das heißt, das Tool selber, die Lösung selber ist in sich schon eine eigene Plattform. Ist wiederum aber Teil von der größeren Scan-to-Walk-Plattform.
Inwieweit hilft es denn den Betroffenen bei den Krankenkassen konkret Vorteile zu erlangen? Weil ich frage jetzt einfach nur als Mensch, egal ob es mal eine Physiotherapie ist bei Rückenschmerzen und Co., die Krankenkassen sind manchmal ja sehr diskussionsfreundlich und ich kann mir auch vorstellen, dass so Prothesen mehr kosten als 3 physiotherapeutische Behandlungen. Daher, wie konkret wird dann der Impact den Krankenkassen gegenüber geltend gemacht oder aufgezeigt?
Ja, also das sind zwei Punkte, wo wir helfen, das aufzuzeigen. Das erste ist, dass man tatsächlich ja über diese sensorbasierte Analyse dann das Schwarz auf Weiß hat. Ja, also die Bionic Pro ist auch als Medizinprodukt eingetragen und ist dementsprechend sozusagen der neutrale Analyseexperte, der das dem Orthopädietechniker das Argument liefert, damit der Patient vor seiner Krankenkasse dann halt dann auch eine zusätzliche Erstattung und oder vielleicht sogar eine höhere Mobilität, also sprich eine höhere Prothesenversorgung halt dann da erlangen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir über die Zeit helfen können, über unsere Lösung, dass der Patient im Zusammenspiel mit dem Orthopädietechniker auch seine Mobilität erhöht. Das heißt, das passiert nicht in 6 Wochen, sondern das passiert in mehreren Monaten, vielleicht in 1-2 Jahren, je nach körperlichem Zustand und Alter. Aber da kann man dann, wenn man seine Mobilität erhöht, kriegt man dann zwangsläufig oder hat man Anrecht auf auch auf eine höhere Versorgung. Und das ist ganz, ganz besonders spannend, weil man dann auch ein Stückchen mehr Lebensfreiheit dadurch gewinnt. Und eine Prothese, die mir hilft, also die mir nicht nur hilft, die Treppe runterzugehen, sondern eine Prothese, die mir hilft, dann auch mal in den Bergen dann zu wandern oder leichtes Bergsteigen dann halt dann durchzuführen, das ist eine ganz andere Form von Möglichkeiten, die ich habe. Und dazu braucht man dann halt dann aber diese Evidenz, man braucht die datenbasiert. Das muss dann auch etwas sein, was eindeutig ist. Und in diese Richtung arbeiten wir dann da auch hin. Und wie gesagt, bei Bionic Pro ist es das Assessment. Dann bei den anderen Lösungen ist es dann so, dass wir dann auch da die abgespeicherten Daten, die sind ja nicht zugänglich für uns, sondern die sind ja Eigentum auch vom Patienten und dem Orthopädietechniker. Und die können das dann wiederum verwenden, um dann eine höhere Mobilitätsversorgung dann zu beantragen.
Ja, unbedingt. Der Umgang mit Gesundheits- und Patientendaten ist ja insbesondere in Deutschland extrem stark reglementiert, was auch gut so ist.
Ja, absolut.
Herr Kara, was soll ich sagen? Also ich bin auf mehreren Ebenen von Ihrem Tun und von dem Tun von Otto Bock wirklich begeistert. Also nicht nur aus menschlicher und medizinischer Sicht, sondern auch auf dem, mit dem Umgang mit Digitalisierung und wie die Praxis bei Otto Bock aussieht. Sie hatten schon erwähnt, Scan to Walk. Da gibt es auch, soweit ich weiß, hier in Berlin am Standort in der alten Bötzow-Brauerei, wo Otto Bock hier sitzt, eine Art Testpfad mit verschiedenen Untergründen, auf denen dann die Prothesen auch getestet werden und angepasst werden können. Ich freue mich sehr, auch gleich persönlich dort vorbeizufahren und das mit eigenen Augen zu sehen, was dort passiert.
So, wie gerade im Podcast besprochen, bin ich hier direkt bei Otto Bock am Gelände von Bötzow Berlin, einer ehemaligen Brauerei. Otto Bock hat hier unter anderem sein Digitallabor und im Bereich Scan to Walk habe ich jetzt die zwei Experten hier, nämlich einmal Uli Meier, Orthopädie-Technikermeister und im Digitalteam und Jens Ludwigs, auch Product Owner im Digitalteam. Was passiert dort unten im Bereich Scan to Walk? Denn ihr habt dort ja den Prototypen oder eine Art Showroom des Sanitätshauses der Zukunft aufgebaut.
Ja, dort unten ist das digitale Sanitätshaus der Zukunft und wir fangen dort an mit dem Digital Assessment. Der Patient kommt rein und es wird mehr oder weniger seine Verschreibung gescannt. Da wissen wir natürlich genau, wen wir vor uns haben, welche Indikation dort herrscht, welches Alter. Und er kann sich dann mit dem iPad im Warteraum gemütlich machen, wird dort mit der Musik seiner Wahl berieselt, bekommt eine schöne Snoozelink Lightshow geboten und kann sich über das iPad auch auf einem großen Bildschirm Patientenstories, die zu seinem Krankheitsbild und zu seinem Alter passen, anschauen und sich so darüber informieren, wie die weiteren Behandlungsschritte sind und natürlich auch, was für Behandlungserfolge dort zu erwarten sind.
Uli, du kannst als Orthopädie-Techniker wahrscheinlich auch sagen, in welchem Bereich oder was für Vorteile der Patient entlang seines kompletten Behandlungspfades dort unten erlebt. Was für technische Elemente gibt es, aber auch was für Behandlungselemente könnt ihr da abbilden?
Ja, die Technologie, die wir unten im digitalen Bereich oder überhaupt im digitalen Bereich nutzen, sind doch weg vom Gipsabdruck hin zum Scannen von der händischen Bearbeitung des Abdrucks an der Werkbank zur Bearbeitung in einer speziellen Software, die wir entwickelt haben. Und die Ergebnisse sind wirklich so, dass Patienten, die wir schon lange versorgen, sagen, dass die Schäfte, die wir dank dieser Technologie herstellen, eine deutlich höhere Qualität an Passform und an Praktikabilität haben. Die Anproben sind verkürzt bei einer höheren Qualität. Und das gilt jetzt, mehr Patienten noch zugänglich zu machen. Durch das Outsourcen von Fertigungsschritten in eine zentrale Fertigung habe ich als Techniker mehr Zeit, mich in meiner Kernqualifikation um die Patienten zu kümmern. Ich muss weniger an der Werkbank sein und insofern zahlt sich das auch für mich aus.
Jens Uli, alles, was wir gerade besprochen haben mit Herrn Kara im Studio, sehe ich hier unten in der Praxis. Vielen Dank hier aus dem Showroom und es geht zurück ins Studio.
Eine Frage, wenn man schon den CDO des Weltmarktführers in dem Bereich im Podcast hat. Welche Themen aus dem Bereich Digitalisierung im Prothesen- und Orthopädiebereich erwarten uns denn in Zukunft? Gibt es Exoskelette an jeder Ecke, die uns beim Kistenschleppen helfen? Oder was passiert da in den nächsten Jahren?
Ja. Ja, gute Frage. Und ich muss natürlich dann darauf achten, dass ich keine Betriebsgeheimnisse dann jetzt ausplaudere. Deswegen, Herr Schlawinski, da sehen Sie bis nach, wenn ich es ein bisschen allgemeiner dann da halte und da kann jeder sich seinen Teil dann halt dann da denken. Also ich glaube grundsätzlich, wir haben halt dann die Megatrends und das ist unendliche Cloud Computing Speicher plus da halt dann weiter steigende Computational Power, also Computerrechenpower. So, und das alles, der Sweet Spot dafür ist eigentlich KI. Ja, also alles, was man an Daten erfassen kann, wo man Innovationen dann hintreiben kann, ist das eine. Und das dann sensorbasiert dann zu betreuen, betrachten, verknüpfen. Ich glaube, da werden wir am Ende dieses Jahrzehnts ganz woanders stehen. Also nicht nur Ottobock, sondern auch die gesamte Industrie im Bereich auch Medizintechnik als jetzt. Da sind wir gerade mal am Anfang. Ja, und das wird alles günstiger, besser. Plus dann auch Batterien, die dann auch eine höhere Leistungs- und Unterstützungsfähigkeit dann da haben. Das wird auch nochmal einen Durchbruch in diesem Jahrzehnt dann geben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Da haben wir auch im letzten Jahr schon Sprünge gesehen, die sonst so auch von der Herstellungskosten, Kapazitäten, also auch Bandbreite dann und Haltbarkeit dann von solchen Lösungen, das war vorher nicht vorstellbar. Und das bringt mich dann halt dann eigentlich auf den nächsten Punkt. Ich glaube, technologisch wird viel passieren. Es werden aber die Unternehmen ganz besonders dann davon profitieren, die dann einen Teil ihrer DNA dann sozusagen offen gestalten, genau um diese Lösung anzunehmen, aufzunehmen und sie zielgerichtet mit ihrem Wissen um Patienten und Nutzern anzuwenden. Ich glaube, das ist eines der Schlüsselkriterien, die man braucht, um, wie gesagt, dieses Spinning Wheel dann halt dann weiter drehen zu können. Deswegen sind wir auch immer mit einem Auge offen in neue Technologien und setzen auch das Team auch immer wieder unterschiedlich dann oder versetzen es immer wieder mit neuen unterschiedlichen Kompetenzen, damit wir das dann halt dann bei uns dann da reinholen. Und da wird es, denke ich mal, auch im Bereich auch der Bildverarbeitung, Bildanalyse und das iPhone mit seinem LiDAR-Sensor ist ja auch das iPhone 12 und das iPad Pro, das neueste, die sind auch sehr, sehr gut ausgestattet. Also alles rund um Sensoren. Ich glaube, neue Materialien, auch im 3D-Druckbereich ist ein spannendes Feld. Ansonsten KI ist etwas, ist nicht mehr aufzuhalten. Muss man aber auch keine Angst haben, wenn man das selber aktiv in die richtige Richtung nutzt. Wenn man alles den Großen überlässt, dann kommt man natürlich dann auch so eine gewisse Abhängigkeit, die wir ja auch im Bereich E-Commerce und Smartphones und so sehen. Also ich glaube, es gibt extrem viele Spielmöglichkeiten, wo man da halt dann, an denen man gemeinsam auch mit europäischen Unternehmen noch viel Freude haben kann, wenn man sie wirklich aktiv nach vorne bespielt.
Also ich sehe auch im Bereich Smartphones, kennen Sie sich bestens aus, Ich würde das einfach so zusammenfassen und Ihr Framework dafür nehmen: Fortschritte in Hardware, Software und Nutzer- bzw. Anwendung. Das ist das, was Sie gerade für mich beschrieben haben. Herr Kara, ich danke Ihnen an der Stelle wirklich vielmals für den offenen und auch nahbaren Einblick in ein Themenfeld, in das man als, ich sag mal, gesunder Mensch häufig nicht den Einblick hat. Deswegen allergrößten Respekt für das, was Ottobock tut, wie es ist, es tut. Und für alle Zuhörer, die sich bildlich noch besser vorstellen möchten, wie das Ganze in der Praxis aussieht, verlinke ich natürlich die Innovations-Landingpage von Ottobock hier in den Shownotes dieses Podcasts. Da gibt es dann zu den genannten Technologien auch Bilder und Erklärungen noch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie Ihre Insights geteilt haben. Wir nehmen mit Sicherheit einiges mit und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft in einem so spannenden und für die Gesellschaft wichtigen Feld.
Super, ganz vielen oder ganz herzlichen Dank auch an Sie, Herr Schlawinski. Tolle Fragen, also Sie haben alles aus mir rausgekitzelt, fand ich gut. Und freue mich auch, dass Sie dann bei uns auf Bötzow in Berlin dann sich das auch mal wirklich mal in Real Life anschauen können, was wir da alles da halt dann sagen und machen. Vielen Dank.
Unbedingt. Auf Wiederhören.
Wiederhören.